Heute kommen wir zu den letzten Versen des ersten Kapitels vom Philipperbrief. Wir hatten gesehen, wie man Freude erleben kann im Blick auf die Vergangenheit, auch wie man sich auch freuen kann in der Gegenwart, auch wenn vieles nicht gut läuft. Und letzten Sonntag ging es um eine zukunftssichere Freude. Wie können wir sicher sein, dass wir uns auch in 2 Monaten und in 15 Jahren noch freuen? Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so zu Beginn den Philipperbrief jeweils gelesen habe, ich fand das immer so kompakt, so irgendwie kompliziert, so alles so ineinander, so nicht so strukturiert. Und je mehr ich da mich vertiefe, desto mehr begeistert bin ich. Ich kann ihn schon fast auswendig, das erste Kapitel. Ich bin so begeistert und ich merke, wie sich das entfaltet. Und ich möchte euch Mut machen. Bleibt dran, das Wichtigste geschieht zwischen den Gottesdiensten. Wenn ihr weiter vertieft, wenn ihr euch vorbereitet auf die Predigten und wenn wir es anwenden. Und ich möchte Mut machen. Bleibt dran, auch mit auswendig lernen. Es ist so faszinierend. Es steckt so viel Weisheit da drin. Und letztes Mal ging es ja um unsere Vision. Die Vision in Bezug auf Sterben. Sterben mit Vision, habe ich es überschrieben. Und ich habe euch Mut gemacht, mal am Mittagessen über eure Beerdigung auszutauschen. Und ich hoffe, ihr hattet anregende Gespräche. Ich hoffe, es war nicht totenstill bei euren Essen. Von Alexander dem Großen wird erzählt, dass in seiner Armee ein Soldat war, der ebenfalls Alexander hieß, der aber ein absoluter Feigling war. Und als Alexander der Große das hörte, ging er zu ihm und sagte: Entweder du änderst dich oder du änderst deinen Namen. Und irgendwie stimmt es fast mit dem überein, was in unserem heutigen Predigttext steht, nämlich in Vers 27 unseres Kapitels Philipper 1. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus steht. Wenn wir uns Christen nennen, müssen wir uns natürlich auch so leben. Manchmal bete ich: Herr Jesus, decke auf, wo ich nicht im Einklang stehe mit dem Evangelium. Ich habe da blinde Flecken, decke du auf, wie David im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, zeige mir, was sind da die verborgenen Motive und so, dass wir immer wieder ganz im Einklang des Evangeliums sein können. Was das bedeutet, das erörtert Paulus in Vers 28. Er sagt: Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Also das Erste ist wie so ein ganz allgemeines Prinzip, dass wir gleich handeln, ob man uns sieht oder nicht, ob Paulus jetzt da ist oder nicht. Also dass ich die Dinge, die ich tue, aus innerer Überzeugung tue, dass ich genau gleich bin, genau gleich ehrlich, ob jetzt der Chef das sieht oder nicht. Genau gleich putze, ob jetzt Doris das sieht oder nicht. Dass ich genau gleich gedanklich rein bin, ob es jetzt auffällt oder nicht. Dass ich aus innerer Überzeugung nicht für Menschen diene oder eben mal so, sondern einfach geradeaus bin, ob es Leute sehen oder nicht. Und dann gibt er 3 Kriterien, an denen wir sehen können, ob wir in Einklang sind mit dem Evangelium oder nicht. Und das Erste, dass wir absolut, durch einen Geist fest zusammenhalten. Wir als Gemeinde sind ein kunterbunter Haufen. Viele von uns wären nie zusammen, wenn wir nicht glauben würden. Und dann haben wir uns noch dazu entschieden, dass wir offen sein wollen für alle Kulturen, ob in Europa, außerhalb von Europa. Ja, und das gibt ein Riesensammelsurium. Und wir haben uns entschieden, wir wollen die Persönlichkeiten bewahren. Wir wollen nicht einen Einheitsbrei, dass jeder irgendwie gleich sein muss. Aber wir wollen genau das leben. Durch den Heiligen Geist zusammen, fest verbunden, in einer Einheit leben. Jeder mit seiner Persönlichkeit. Wir sind zusammen ein Team in der ganz großen Unterschiedlichkeit. Das ist das erste Kriterium. Das zweite, dass wir voll dabei sind, das Evangelium weiterzusagen. Das Wort einmütig beinhaltet die Einheit und den Mut. Also, dass wir miteinander, nicht jeder für sich irgendwo, das auch, aber vor allem miteinander dafür kämpfen, für das Evangelium, für den Glauben, dass wir da miteinander unterwegs sind. Und das dritte Kriterium, wie können wir in dieser, was bedeutet es, in dieser Einheit, in dieser Einklang mit dem Evangelium zu sein, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Das heißt, dass wir nicht klein beigeben, wenn Widerstand kommt. Dass wir uns nicht von Menschenfurcht bestimmen lassen, sondern von der Überzeugung, von dem, was Jesus Christus sagt. Und dann heißt es in Bezug auf die Widersacher, wenn sie Widerstand geben, heißt es, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Also wenn Menschen Widerstand leisten gegenüber dem Evangelium, dann bedeutet es, dass sie es nicht angenommen haben und deshalb verloren gehen. Und umgekehrt, wenn Menschen für das Evangelium einstehen, es leben, dann bedeutet es, dass sie es angenommen haben und deshalb gerettet sind. Also zusammengefasst ist, können wir so sagen, wir sollen darauf achten, dass wir im Einklang sind mit dem Evangelium. Und das bedeutet, wir stehen in einem Geist fest zusammen. Wir kämpfen, wir sind dabei, den Glauben weiterzugeben. Wir kämpfen darum und wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn du jetzt 9 Punkte hättest zum Verteilen auf diese 3 Kriterien, wie würdest du die aufteilen, ganz persönlich? Ich müsste nicht sagen, kann jeder für sich. Ja. Eine gute Gelegenheit ist, wenn wir das in unseren Kleingruppen machen, und dann darüber austauschen, wo sind unsere Stärken und wie können wir uns in diesen Säulen grundsätzlich oder wie können wir da uns bereichern gegenseitig, so dass wir dem Ziel immer näher kommen, dem Evangelium wirklich authentisch gleich zu sein. Der folgende Vers, Vers 29, der hat es ebenfalls in sich. Da heißt es, denn euch wurde die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das heißt, Paulus bezeichnet hier 2 Arten, 2 Seiten der Gnade. Die Gnade an ihn zu glauben und die Gnade für ihn zu leiden. Also wir leben ja im Zeitalter der Gnade. Woran denkst du vor allem, wenn du an Zeitalter der Gnade denkst? An Schönes, an die Erlösung, an die Freude? Oder denkst du, wenn dir Zeitalter der Gnade in den Sinn kommt, an Leiden? Also wenn du das ausschließt, dann denkst du nur an die Hälfte dieser Gnade, laut diesem Vers. Paulus bezeichnet beides als Geschenk. Und Angelika hat mir da super Geschenke gemacht. Zwei Arten des Geschenks. Ein Geschenk des Glaubens, dass ich glauben darf. Und das Geschenk der Gnade, dass ich leiden darf für Christus. Angenommen, du suchst eine neue Gemeinde, eine Kirche. Und du hast zwei Gemeinden vor Augen. In der einen wird ganz klar gepredigt, wie man in eine Beziehung zu Jesus Christus kommen kann, wie man in dieser Fülle von Jesus leben kann, was das bedeutet. Und die Gemeinde ist fröhlich unterwegs, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Auch in der anderen Gemeinde wird dasselbe gepredigt. Auch sie ist fröhlich unterwegs. Aber es gibt dauernd irgendwelche Kämpfe. Widerstand von den Vermietern. Schmierereien an der Hauswand. Dann ist wieder irgendein Artikel in der Presse, der überhaupt nicht stimmt über die Kirche. Nach dem Auto plötzlich ein zerkratztes Auto, weil sich jemand aufgeregt hat wegen Glauben. Welche Gemeinde hat mehr Gnade? Laut dem Vers die zweite. Also in welche Gemeinde würdest du gehen? In der natürlich mehr Gnade herrscht. Wo es heftig Widerstand gibt. Wo es Leiden gibt. Also wenn dir jemand sagt, ich wünsche dir viel Gnade, dann kannst du zurückfragen, ja, welche meinst du jetzt? Wünschst du mir jetzt viel Leid oder wünschst du mir viel Glauben? Schauen wir uns die Geschenke an. Und beginnen wir beim Geschenk des Glaubens. Viele von uns haben das erlebt. Verstanden haben wir es nicht, aber irgendwie im Glauben annehmen können, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er für unsere Schuld am Kreuz alles bezahlt hat. Und wir haben für uns das persönlich in Anspruch genommen und haben ihm unsere Schuld bekannt und sie ist sozusagen jetzt am Kreuz. Und wir sind frei. Uns ist vergeben, nicht weil wir besser sind, aber wir sind ganz freie Menschen. Und wir glauben, dass Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er jetzt in uns lebt. Darum haben wir gebetet. Wir haben ihn in unser Herz gelassen und wir haben erlebt, was für eine Kraft, eine übernatürliche Kraft jetzt in uns ist. Wir haben dieses ausgetauschte Leben. Und ich kann von mir sagen, das war jetzt ungefähr 43 Jahre alt, wo ich das gemacht habe. Und je mehr ich davon auspacke aus diesem Geschenk, desto mehr begeistert es mich. Bis heute. Es ist wertvoller als der größte Lottosechser. Es ist so endlos, man packt immer wieder neu und staunt immer wieder neu, was da alles drin ist in dieser Gnade. Und wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, dann kann ich mir das nur mit einem einzigen Ding erklären, dass dir nicht bewusst ist, was du da verpasst. Aber Jesus bietet es auch dir an. Du kannst es auch heute auspacken, du kannst es selber erleben, dieses ausgetauschte Leben. Vergebung von der Schuld und Jesus, der in dein Leben kommt mit einer unnatürlichen, übernatürlichen Kraft. Dann kommen wir zum Geschenk des Leidens für Christus. Ich leide oft wegen meinen Fehlern. Also weil ich zum Beispiel Dinge gesagt habe, die ich nicht hätte sagen sollen oder Prioritäten falsch setzte und so weiter. Wenn das negative Folgen hat, dann leuchtet mir das ein. Aber Paulus spricht nicht von diesen Leiden, sondern von den Leiden, die dadurch entstehen, dass ich Jesus Christus nachfolge. Wer will dieses Geschenk? Ja. Wie kann es sein, dass Paulus das als Geschenk nennt? Als Gnade. Weshalb ist es ein Geschenk, wenn wir als Gemeinde so Widerstand erleben? Weshalb ist es ein Geschenk, wenn ich persönlich ausgelacht werde, weil ich zum Glauben stehe? Wenn ich sogar gute Freunde verliere, weil ich Jesus nachfolge? Weshalb kann es ein Geschenk sein, eine Gnade, wenn ich eine Beförderung nicht erhalte, nur weil ich ehrlich bin? Wie kann Paulus es sagen, dass es ein Geschenk ist, wenn ich als nicht tolerant beschimpfen werde, weil ich sage, ja, Jesus Christus ist der einzige Weg? Wie kann es sein, dass es ein Geschenk ist, wenn ich in der ganzen Klasse bloßgestellt werde, weil ich christliche Werte vertrete? Und so weiter. Hey, Paulus, weißt du, was du da schreibst? Ja, er wusste es. Das sehen wir im nächsten Vers ganz eindrücklich. Denn euch wurde die Gnade erwiesen, sagt er zu den Philippern, nicht nur an Christus glauben, sondern auch für Christus leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wo haben die Philipper mit eigenen Augen gesehen, was Paulus für einen Kampf hatte, was er da beschreibt? Klar, als er in Philippi die Gemeinde gründete. Und ich habe euch Mut gemacht, das nachzulesen. Wir haben nämlich das Vorrecht, dass das aufgezeichnet ist in Apostelgeschichte 16. Und das ist ein sehr spannendes Kapitel. Da sehen wir, wie Paulus in Philippi die Gemeinde gründete. Und da haben sie ihn ja beobachtet, da haben sie ja gesehen, was Paulus für einen Kampf hatte. Und Paulus fasst diese Zeit, die er in Philippi war, zusammen. Und zwar im 2. Thessalonicher Brief. Er schreibt den Thessalonicher, zu denen zog er, nachdem er Philippi gegründet hatte, also die Gemeinde. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Das heißt, die Zeit in Philippi fasst Paulus genau mit drei Worten zusammen. Leiden, beschimpft, misshandelt. Jetzt sagt er dem Philippe, ja, ihr habt das an mir gesehen und ihr habt jetzt denselben Kampf. Das heißt, die Philippe konnte jetzt genau auch sagen, was wir erleben ist Leiden, beschimpft werden und misshandelt werden. Und denen sagt er, ja, und euch ist aber nicht nur die Gnade gegeben, an ihn zu glauben, euch ist die Gnade gegeben, genauso zu leiden. Leiden, beschimpft und misshandelt. Und die Frage bleibt natürlich immer noch, wieso in aller Welt kann Paulus das als Gnade benennen? In der Predigtvorbereitung habe ich begonnen, verschiedene Antworten zu sammeln, die uns die Bibel gibt. Aber dann fiel mir was auf. Paulus gibt hier gar keine Antwort. Und ich fand, das ist genau die Realität. Oft haben wir keine Antworten. Manchmal, einige Jahre später, Oft aber auch nicht mal das. Während 3 Jahren litt ich jeden Tag um meines Glaubens willen. Mein Lehrer schlug mich, stellte mich vor der ganzen Klasse bloß. Es war für mich der Albtraum. Jeden Tag Angst, Angst, Angst. Manchmal dachte ich an Selbstmord. Ich war 19 und 11 Jahre alt. Noch heute ist es nicht so einfach, in ein Schulhaus zu kommen, weil dieser Geruch mich daran erinnert. Weshalb musste das sein? Ich hatte während den ganzen Jahren keine Antwort, nichts. Einige Jahre später habe ich erfahren, weshalb mich der Lehrer so hasste. Aber auch das gab mir noch keine Antwort, weshalb das eine Gnade sein soll. Keine Antwort. Aber in der Bibel sehe ich bin nicht der Einzige ohne Antwort. Und ich lese euch ein Beispiel, Psalm 88. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du das aufschlagen. Psalm 88. Ich lese ab Vers 2. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schrei ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Höre meinen Hilferuf. Jetzt kommt sein Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten. Mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus. Die Kräfte schwinden mir. Ich kann nicht mehr. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat. Du sorgst nicht mehr für sie, deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. Und jetzt wird es noch schlimmer, Vers 7. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden, in schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag und Nacht schrei ich zu dir, Herr, und strecke meine Hände aus zu dir. Wollt ihr noch mehr hören? Ich überspringe einige Verse und komme zum Schluss. In vielen Psalmen ist ja wenigstens der Schluss positiv. Vers 15. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tod nah. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast an dir irre werde. Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und der Psalm ist fertig. Keine Antwort. Nichts. Bis zum Schluss. Nichts. Keine Antwort. Es ist deprimierend, aber es ist real. Ich weiß, dass es real ist, weil es in der Bibel steht, weil ich es aus meinem Leben kenne und weil ich in der Beratung und Seelsorge fast jede Woche mit solchen Menschen zu tun habe, die gerade durch dieses Tunnel müssen. Die haben schon Antworten bekommen. Reiß dich zusammen, bekenne deine Sünden, strebe deinem Ich ab, oder sterbe deinem Ich ab, kreuzige dein Fleisch, zähle deine Segnungen, sei froh, dass du nicht Krebs hast. Ich glaube, viele oder einige wären froh, sie hätten Krebs. Können sie wenigstens mal darüber reden, weil es etwas ist, was anerkannt ist. Aber sie haben keine Hilfe oder keine Antwort. Ich bin überzeugt, dass Paulus hier bewusst keine Antwort gibt. weshalb das seine Gnade sein soll, wenn wir für ihn leiden müssen. Später in Kapitel 3 gibt er eine Antwort und wir werden im April darauf kommen. Diese Antwort, die er dort gibt, werden wir genau betrachten. Aber hier wendet er den Blick auf etwas anderes. Er sagt, es gibt noch etwas Entscheidenderes als Antworten. Das heißt, er sagt, es ist eine Gnade. Stellt das einfach hin. Ohne Antwort zu geben, weshalb, und richtet den Blick und sagt, hey, es gibt etwas Wichtiges. Und das ist die Verse, die wir schon betrachtet haben. Vers 27. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Jesus Christus steht. Damit, ob ich nun komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr alle von durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Vielleicht steckst du heute Morgen in so einer Situation, in der du stark leidest, weil du Christ bist oder weil du zu deinem Christsein gestanden bist. Und vielleicht möchtest du am liebsten aufgeben und beginnen, Kompromisse zu schließen, damit du endlich Ruhe hast. Vielleicht hast du auch keine Antwort, wie im Psalm, der Psalmist oder die Sänger in Psalm 88. Aber konzentriere dich auf das, was Paulus hier sagt. Leg deinen Fokus nicht auf Antworten, sondern auf dich. Konzentriere dich darauf, dass du im Einklang mit dem Evangelium stehst. Dass du sagst, okay, ich stehe fest in einem Geist, zusammen mit anderen, nicht allein. Ich ziehe mich nicht zurück. Ich gehe in die Gemeinschaft. Und ich bin verbunden mit dem Heiligen Geist, mit den anderen. Und ich kämpfe weiter mit den anderen zusammen für den Glauben. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Halte daran fest, im Glauben, dass es irgendwie doch Gnade ist, auch wenn du es nicht verstehst. Aber einfach, weil es in der Bibel steht. Einfach, weil es Gottes sagt. Und ich wünsche dir, dass du... Also irgendwann werden wir es dann schon erfahren. Früher oder später, aber wahrscheinlich später. Vielleicht hast du bis jetzt dich vor allem auf das Geschenk des Glaubens konzentriert. Auf dieses schöne, dieses geniale Geschenk. Und du stehst grundsätzlich zu Gott, aber dem Leiden für Christus bist du ausgewichen. Das heißt, wenn dein Bekennen für Jesus Nachteile mit sich ziehen könnte, dann gehst du lieber etwas auf Distanz, hältst dich etwas verdeckt. Du weißt aus, weil deine Furcht vor Menschen größer ist als deine Begeisterung und deine Liebe für Jesus. Und ich kenne das von mir selber. Und es kann sein, dass du weniger Widerstand erlebst, weil du eben dich verdeckt hältst. Aber du wirst auch nur die Hälfte der Gnade erleben. Du wirst nie das erleben in dieser Fülle, was Jesus sagt, ich bin gekommen und erfülltes, richtig erfülltes Leben zu haben, ein fröhliches Leben. Du kannst heute Morgen umkehren, du kannst sagen, okay, ich entscheide mich ganz bewusst, wo es sein soll, will ich auch diese Gnade annehmen, auch wenn ich keine Antworten habe. Aber ich will die ganze Gnade Gottes, ich will nicht nur die Hälfte. Ich will alles, was er hat, was er mir schenkt. Und das machst du genau gleich wie das, was wir gesehen haben. Ich konzentriere mich darauf, dass ich im Einklang mit dem Evangelium stehe, dass ich fest mit den anderen zusammenstehe in einem Geist, dass ich kämpfe für den Glauben und dass ich mich nicht einschüchtern lasse. Und du kannst deine Entscheidung ausdrücken im nächsten Lied, indem wir das nächste Lied ganz bewusst singen. Das Lied heißt "Dir gehört mein Lob" und es beschreibt beide Seiten der Gnade. Einmal, wenn Gott mich so richtig beschenkt und es gut geht im Leben. Das andere Mal, wenn ich mich verloren fühle. Und das Lied drückt die Entscheidung aus, egal welche Gnade mir Gott jetzt gerade gibt, dir gehört mein Lob. Ich möchte dich loben. Und wer das mitsingen will, als klare Entscheidung, als Antwort auf das, was Paulus hier sagt, der kann jetzt einfach mitsingen. Wir werden nach dem Lied weitere Lieder singen, einfach zur Anbetung Gottes. Und ich glaube, dass Gott da jetzt einfach gegenwärtig ist und mit uns ganz nah ist. Und ich möchte euch Mut machen, auch diesen Vers, Vers 29, einfach auswendig zu lernen. Dass wenn die Schwierigkeiten kommen, wir einfach Intus haben, hey, euch ist die Gnade gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, dass wir das abrufbereit haben, dass wir gewappnet sind. Okay, singen wir dieses Lied. Vielen Dank euch.